Hallöchen. Hier ist schon zum zweiten Mal in dieser Themenreihe euer Johannes. Ich freue mich, dass ihr zu dieser wieder sehr spannenden Episode unseres Facepower-Podcasts Glaube, Liebe, Freiheit eingeschaltet habt. Wobei genau diese drei Grundwerte, nenne ich sie mal, in der hiesigen Episode eine besonders wichtige Rolle spielen, denn ich habe mich mit Theo Günther Schenkel getroffen, Lehrer für die Fächer Katholische Religion und Französisch, der bis zum Start seines Referendariats noch als weiblich gelesene Person gelebt hat. Welche Dinge seine Kindheit und Jugend geprägt haben, wann er sich geoutet hat, was eine Transition konkret bedeutet und wie es zu seinem jetzigen Namen kam, von all dem und noch viel mehr hat er dankenswerterweise erzählt. Also Ohren gespitzt. Ja, lieber Theo, erst einmal vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, hier mit mir, hier und jetzt über ja, einen ganz persönlichen Lebensabschnitt von dir zu sprechen. Genauer gesagt, den Zeitraum, der dein jetziges Leben zu dem macht, was es ist. Im Sprechen merke ich gerade übrigens, vielleicht sollte ich besser sagen, danke für deine Bereitschaft, uns in dein Leben mitzunehmen.
Gerne.
Du bist Lehrer für die Fächer Katholische Religion und Französisch, so viel vielleicht mal zu deinem Background irgendwie vorweg gesagt. Genau, wobei du gerade schon selbst im Vorgespräch gesagt hast, ja, das Französisch geht irgendwie immer so ein bisschen unter im Kontext. Kann ich mir ganz gut erklären. Und ich würde auch direkt, wenn es für dich okay ist, mit der ersten Frage starten. Wann hattest du für dich so das erste Mal das Gefühl, wenn du dich noch an den Zeitpunkt irgendwie erinnern kannst, dass du in Anführungsstrichen im falschen Körper gefangen bist, um das jetzt mal ganz reißerisch und vermutlich auch nicht ganz korrekt zu formulieren?
Ja, also ich würde schon mal nicht sagen, dass ich im falschen Körper geboren bin, weil mein Körper ist halt auch einfach mein Körper und selbst jetzt auch durch die Transition hat sich der nicht komplett verändert. Ich bin ja nicht irgendwie einmal aus meinem Körper raus und in einen neuen rein oder so, sondern es ist ja immer noch mein Körper und auch einfach nicht der falsche Körper, sondern der ist richtig so, wie er ist. Und was ich einfach sagen würde, ist, dass mir das falsche Geschlecht zugewiesen wurde. Also man schaut ja bei der Geburt im Prinzip, ist es ein Mädchen oder ein Junge und entscheidet sich dahingehend dann, wie die Namenswahl verläuft oder auch ja ganz viele andere Entscheidungen, die da oft ja schon im Vorfeld getroffen werden. Und bei mir wurde halt ja festgelegt, das ist ein Mädchen. Und ich habe dann irgendwann auch meinen Eltern oder meinem Umfeld halt gesagt, nein, das passt so nicht. Wann ich das festgestellt habe, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil ja auch die Frage ist, nur weil jetzt ein Kind irgendwie nicht perfekt in die Geschlechterkategorie passt, die man ihm irgendwie zuschreibt, ist das Kind dann schon trans oder ist es dann schon irgendwie bedenklich oder so? So richtig bewusst geworden, also es gab immer wieder Phasen, wo ich dachte, eigentlich wäre ich schon echt viel lieber ein Junge. Aber wo ich lange Zeit auch dachte, ja gut, ich habe halt Pech gehabt, lässt sich halt nicht ändern, weil ich auch in meinem Umfeld jetzt irgendwie keine Beispiele hatte oder nicht lange Zeit gar nicht wusste, dass das überhaupt eine Möglichkeit wäre. Und dann das auch eine Weile vielleicht verdrängt habe und gesagt habe, ja gut, jetzt muss ich mich halt irgendwie damit abfinden und meine Art von Weiblichkeit finden, so ein bisschen. Mhm. Und vor allem dann während des ersten längeren Lockdowns hatte ich recht viel Zeit für mich auch und habe da nochmal so gemerkt, so abgeschlossen, wie ich irgendwie immer dachte, ist das Thema für mich nicht. Und okay. Hatte da dann auch einfach Zeit und Gelegenheit und weniger Ablenkung, um halt auch mal auszuprobieren, wäre ich denn vielleicht glücklicher, wenn Menschen mich eben mit einem anderen Namen ansprechen und einfach das konkret auch mal zu testen, wie das ist.
Ja, ja. Du hast gesagt, es gab so Phasen auch irgendwie, wo du dann gemerkt hast, okay, vielleicht, ich glaube, du hast gerade die Phrase benutzt, dann habe ich vielleicht Pech gehabt, ja, dass ich irgendwie so datiert wurde, ganz plump gesagt. Und dann gab es wieder andere Phasen, wie haben sich die vielleicht ausgezeichnet? Oder hast du in diesen Phasen dann davon auch schon etwas nach außen getragen, kommuniziert oder mit anderen über genau diese Gedanken gesprochen, von diesem, hey, dann habe ich scheinbar irgendwie Pech gehabt oder so?
Also ich habe schon ab und zu, vor allem so als Kind oder so als Witz vielleicht auch mal gesagt, ja, ich wäre viel lieber ein Junge oder wäre halt schon besser, ein Junge zu sein. Aber ich glaube, das hat mein Umfeld halt teilweise auch nicht so ganz ernst genommen, weil auch die das nicht so richtig einordnen konnten, dass das wirklich Realität sein kann. Teilweise hat man diese Phasen, glaube ich, immer wieder in meinem Kleiderschrank auch gesehen oder so an meinen Frisuren. Es gab auch Phasen, wo ich wirklich dann versucht habe, möglichst weiblich zu sein und zu, so wie es, sag ich jetzt mal, klischee-weiblich zu sein, um mich da irgendwie anzupassen. Irgendwann habe ich mich dann auch als lesbisch geoutet, weil ich dachte, oder weil das so auch mein Weg war, mit Weiblichkeit nochmal umzugehen oder mich irgendwie in der Kategorie zu finden, sozusagen. Aber auch das waren nicht die Kategorien, die ich langfristig reingepasst habe, sozusagen.
Ja. Das wäre jetzt auch meine Frage tatsächlich gewesen. Hey, hat sich das zum Beispiel an deinem Kleidungsstil bemerkbar gemacht? Oder gab es da irgendwie andere Anzeichen, wo du versucht hast, das ganz subtil, sage ich mal, so ein bisschen nach außen zu tragen und andere Leute darauf auch vielleicht aufmerksam zu machen?
Also unterbewusst sicher oder unbewusst sicher.
Und von welchem, in welchem Alter warst du da? Von welchem Alter sprechen wir da jetzt hier? Irgendwie schon Jugendalter oder auch noch irgendwie in deiner Kindheit? Oder?
Also es gab beispielsweise Diskussionen, dass ich ab der Grundschule, glaube ich, gesagt habe, ich ziehe keine Kleider mehr an. Also keine langen Kleider mehr und so. Und dann bei der Erstkommunion so die ganz klassische Diskussion mit den Eltern, was zieht das Kind an? Und was für Kompromisse kann man auch finden? Darf ich eine Hose anziehen oder nicht? Das war so eins. Und auch sonst dann wieder mit 14, 15, wo andere vielleicht auch erstmal sich und ihren Körper nochmal anders auch dargestellt haben oder angefangen haben, sich zu schminken etc. Alles Sachen, mit denen ich da irgendwie so gar nichts anfangen konnte. Natürlich halt sehr klischeemäßig und tatsächlich Dinge, mit denen ich heute auch wieder mehr anfangen kann oder mir mehr erlaube, was damit anzufangen.
Ja. Meinst du, so im Nachgang betrachtet, diese Frage, die mir gerade so spontan kam, wenn man jetzt mal guckt heutzutage, wie auch mit Geschlechterrollen und Identität auch umgegangen wird oder wie junge Menschen auch damit umgehen oder das nach außen tragen, meinst du, wenn du jetzt ein paar Jahre später geboren oder heute in dieser Phase stecken würdest, dass das nochmal einen Unterschied ausmachen würde für dich?
Das ist sicher gut möglich. Also ich meine, jetzt habe ich auch Jugendliche, die ich als männlich einsortieren würde in meiner Klasse, die teilweise Nagellack haben oder es sorgt nicht für groß Stress, wenn ich mit Nagellack in der Schule auftauche. Und das wäre, auch wenn ich jetzt noch nicht so alt bin, also ich bin auch noch nicht mal 30, wäre das, glaube ich, an meiner Schule nicht so gut angekommen, wenn da irgendwelche Jungs oder männliche Lehrkräfte Nagellack gehabt hätten. Und das ist, hat sich schon noch ein bisschen geändert. Ich meine, es ist hier ja nicht überall ganz einfach und es gab auch ein paar Kommentare oder sowas, aber es ist nochmal eine andere Sichtbarkeit, die jetzt da ist. Und klar stellt sich ab und zu mal die Frage, hätte ich es dann vielleicht früher gemerkt, hätte ich mich früher geoutet, wäre es anders gelaufen.
Ja, ich meine, man muss nur mal in den aktuellen Cast von Germany's Next Topmodel, nicht, dass ich jetzt irgendwie Werbung machen würde oder sonstig, keine moralische Diskussion anstoßen, aber trotz allem finde ich, na, gucken, ob das jetzt Marketing ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber der Blick dahin, finde ich schon mal, zeigt einen anderen Umgang mit der Thematik. So, genau. War denn zu dem Zeitpunkt oder auch in diesen Phasen, gab es denn da schon irgendwie dann Reaktionen seitens von Familie oder Freundinnen, die dich da irgendwie, ja, besonders vielleicht hinsichtlich einer Entscheidung oder einer Weitergehen unterstützt getragen haben oder vielleicht auch so Momente, wo du sagtest, da bin ich irgendwie auf Ablehnung gestoßen?
Also ich hatte das Glück, dass meine Eltern mir meistens Freiheiten gelassen haben. Klar, man muss dazu sagen, wenn ich jetzt als damals weiblich gelesene Person im Kindergarten irgendwie mich mit Männer- oder Jungsklamotten erstmal anzieht, dann hat das wenig Konsequenzen, als wenn jetzt ein Junge ein Kleidchen im Kindergarten anzieht. Also die sozial-gesellschaftlichen Reaktionen waren weniger krass natürlich, wenn ich als Mädchen mich einfach männlicher gebe. Aber da durfte ich auch das meiste eigentlich wirklich so machen, wie ich wollte, auch wenn ich dann irgendwie mit 16 oder 14, 15 angefangen habe, meine Haare immer kürzer zu schneiden, dann hat das auch nicht für Ärger gesorgt oder so. Entscheidung jetzt in dem Sinne weniger, aber auch das halt einfach, weil ich komme aus einem Dorf mit irgendwie 2000 Leuten, da wusste niemand, was trans ist oder auch in der nächstgrößeren Stadt nicht großartig und dementsprechend konnte mir da auch wie niemand so direkt helfen. Also es war jetzt weder, dass mir explizit absichtlich Steine in den Weg geworfen wurden oder so, sondern halt einfach das Wissen war nicht vorhanden.
Okay. Ja. Wann war denn so, für dich würdest du sagen, wann war denn so der Zeitpunkt gekommen, an dem du gemerkt hast, okay, ich muss das irgendwie doch anders oder aktiver angehen? Also irgendwie Schritte in die Wege leiten, ja. Und war das dann auch der Zeitpunkt deines Coming-Outs, deines Outings? Genau, wie war das?
Also ich hatte mich Anfang 2019 fürs Referendariat beworben. Also bevor man unterrichten darf, muss man ja noch so ein Langzeitpraktikum im Prinzip machen. Und dann war eben auch noch Lockdown. Ich hatte recht viel Zeit und irgendwie ist mir dann bewusst geworden, die Vorstellung in der Schule, jeden Tag als Frau angesprochen zu werden, weil SchülerInnen mich ja überwiegend mit Nachnamen ansprechen, die war mir mega unangenehm. Also ich hatte es früher schon, dass ich, wenn dann lieber mit Vornamen angesprochen wurde, als gesiezt, aber ist mir halt nicht so aufgefallen. Und spätestens das war dann auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist mir so mega unangenehm, da muss mehr dahinter stecken und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Ich kann es jetzt nicht mehr irgendwie verdrängen. Und das war auch die Zeit, wo ich mir dann wirklich auch Zeit genommen habe, mir einen Therapeuten gesucht habe, der sich in dem Bereich auch auskennt und mir da auch Begleitung gesucht habe.
Okay, das heißt, du hast aber noch im Studium warst du noch als weiblich gelesen.
Genau, ich habe mein komplettes Studium beendet.
Eingeschrieben und so weiter. Und dann mit Start des Refs und dann den Gedanken, wie geht's dann weiter, das hat dann quasi irgendwie so ein weitere Schritte, so ein Mechanismus ausgelöst.
Ja, ich habe mich im Prinzip ich hatte ein Jahr Pause zwischen Studium und Referendariat und in dem Jahr habe ich mich dann geoutet und dann als Theo aus Referendariat schon angefangen.
Okay. Und das, um die Frage vielleicht nochmal irgendwie vorwegzunehmen, bevor mich natürlich nochmal interessiert, hey, was heißt denn dann eigentlich so eine Transition und was sind da vielleicht auch für Schritte irgendwie chirurgischer, biologischer Natur und so weiter? Du hast gesagt, du hast dich dann auch als Theo schon im Ref eingeschrieben. Wie funktioniert das mit so einer Namensänderung? Ist das einfach? Gibt es da viele Hürden? Und wie kam es vor allen Dingen zu diesem, wie ich finde es sehr schön,
Namen? Also vielleicht erstmal das Einfache, wie kam es zu dem Namen? Das war tatsächlich ein Bauchgefühl. Also ich hatte mit meiner Partnerin da schon öfter drüber geredet. Also sie hat auch diesen ganzen Prozess mit, bin ich trans, bin ich binär trans, eher nicht binär, was passt für mich? Den hat sie sehr hautnah miterlebt. Und irgendwie war dann mal das Gefühl, okay, wenn Name, dann Theo. Und sie hat den dann auch angefangen auszuprobieren, erstmal wie so eine Art Spitzname, bevor ich den dann mit anderen Menschen getestet habe. Also ich habe den Kreis der Menschen, die den Namen ausprobiert haben, dann halt so sukzessive erweitert auch. Und ja, aber es war einfach wirklich ein Bauchgefühl. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Bücher durchgeschaut oder kein explizites Beispiel oder Vorbild, weswegen ich mir den Namen ausgesucht habe.
Die Top 5 der Vornamen der letzten Jahre
durch. Nein.
Okay.
Überhaupt nicht.
Ja.
Was ich gemacht habe, was vielleicht ein bisschen spannend ist, ich habe meine Eltern dann gefragt, ich hatte vorher nur einen Namen und ich habe sie dann gefragt, ob sie mir sonst einen zweiten Namen geben möchten, weil ich ja wie den Namen, den sie sich ja irgendwie bewusst für mich ausgesucht haben, den habe ich ja jetzt wie entfernt sozusagen und hatte ihnen das dann angeboten, dass sie da wie nochmal involviert wären. Aber sie sind nicht so Fan von Zweitnamen und sie finden Theo eigentlich ganz gut, deswegen ist dann auch so geblieben. Aber das war sozusagen die einzige Beratungsinstanz, die ich da noch mit einbezogen habe.
Und wie funktioniert das dann ganz systemisch, sage ich mal? Also wie ändert man den Namen dann?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wo man den ändern möchte. Es gibt Orte, wo es einfacher ist und Orte, wo es schwieriger ist. Also Umfeld, Familie war in dem Fall, ich glaube, ein WhatsApp-Status, Insta-Beitrag oder sowas. Also
so wie man das heutzutage.
Es gab schon Menschen, denen ich das persönlich gesagt habe. Ich habe das nicht allen auf dem Weg gesagt, aber ich glaube, es waren relativ wenige, denen ich das persönlich gesagt habe, weil es mir bei denen wichtig war, aber die Mehrheit dann doch auf diesem Wege. Nee, und dann hatte ich mich fürs Referendariat vorher ja schon beworben, weil man muss sich da sehr viel früher bewerben und dann mal bei denen nachgefragt, wie das aussieht, ob ich das ändern kann. Die haben das dann wieder mit der Rechtsabteilung abgeklärt, weil ich den Namen und den Personenstand noch nicht offiziell geändert hatte. Das haben sie dann doch entschieden, dass es geht, an das Seminar weitergegeben. Bei der Schule musste ich selber Bescheid sagen, weil das von den Fristen her sonst nicht gereicht hätte. Und ja, sonst sind es einfach sehr viele Briefe und E-Mails, die man schreibt an verschiedene Orte, wo man seinen Namen ändern möchte. Mal mit mehr, mal mit weniger Diskussionen. Und wenn man ihn zumindest nach aktuellem Stand offiziell ändern möchte, was ich jetzt mittlerweile getan habe, dann muss man 2 psychologische Gutachten machen und ein Verfahren bei Gericht. Also das dann.
Das wäre nämlich auch nochmal die Frage gewesen. Also sprich, zu dem Zeitpunkt hattest du noch gar keine offizielle Änderung. Das heißt, dein Personalausweis, da stand noch dein Alter.
Es gibt die Möglichkeit, einen Ergänzungsausweis zu machen über die Deutsche Gesellschaft für Trans und Inter. Das sieht auch ähnlich aus wie ein Personalausweis. Die Nummer vom Personalausweis steht auch drauf und ein Foto und der neue Name. Dass man sich nicht gerade bei jeder Gelegenheit irgendwie outen muss. Das funktioniert auch manchmal ganz gut. Ja. Oder hilft zumindest, dass nicht gleich der alte Name nochmal ausgesprochen wird. Ja. Und genau, und dann ist halt wirklich aktuell zumindest noch ein Gerichtsverfahren. Das habe ich jetzt seit einem Jahr oder seit 1,5 Jahren habe ich das durch.
Okay. Also schon auch nochmal wirkliche Hürden. So.
Ja. Also das ist recht aufwendig gewesen, das Verfahren, plus auch nicht ganz günstig, weil man die Gutachten alle selber zahlen muss. Ja, und man muss halt bei 2 verschiedenen TherapeutInnen, die einem teilweise komplett fremd sind oder in der Regel komplett fremd sind, das ganze Leben nochmal irgendwie erklären, sich rechtfertigen, plus die Sorge, auch wenn es nicht häufig vorkommt, dass irgendein wildfremder Richter oder Richterin da jetzt über das Leben entscheidet und entscheidet, ob man trans genug ist. Das ist schon eine sehr unangenehme Situation. Selbst wenn die das auch manchmal ganz nett gestalten oder versuchen es nett zu gestalten oder nicht super unangenehme Fragen zu stellen, das war tatsächlich recht mühsam.
Ja, stelle ich mir krass. Also sehr intim natürlich. Und also das mit dem psychologischen Gutachten wusste ich, hatte ich irgendwie eine Zahl 2 oder 3 im Kopf, aber auch unabhängig voneinander, wo ich auch dachte, ja gut, selbst wenn ich irgendwie einen Therapeuten, eine Therapeutin habe, dann muss ich mindestens noch einer zweiten Person, die ich wahrscheinlich nicht kenne, weil warum sollte ich ein zweites im Netto haben, das noch irgendwie komplett ausbreiten. Das ist ja schon mal wirklich eher irgendwie blank machen. Und das mit dem Gerichtsverfahren zum Beispiel höre ich jetzt zum ersten Mal. Das würde ich dann nicht nur als eigentlich innerlich oder Hürden fast so ein bisschen als Farce bezeichnen. Oder hast du das auch so erlebt, ohne dir jetzt was in den Mund legen zu wollen?
Nein, ich hatte das Glück, ich habe zu dem Zeitpunkt noch in der Schweiz gelebt. Das heißt, ich musste nicht vor Gericht erscheinen. Ich konnte einen Lebenslauf, also einen Trans-Lebenslauf im Prinzip schreiben. Also ich musste dann nochmal einen Aufsatz schreiben, wie das für mich abgelaufen ist, wie mein Leben ist, wo ich mich wann geoutet habe, ob ich bei meiner Arbeit geoutet bin oder ob ich dort als Theo schon mich vorgestellt habe und solche Sachen. Also man muss, man kommt so in eine Position, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt alles Männliche in meinem Leben irgendwie denen vorweisen und alles andere vielleicht irgendwie verschweigen. Und man kommt automatisch, glaube ich, in die Position, dass man das Gefühl hat, so klischee-männlich wie möglich sein zu müssen, damit es jetzt irgendwie nicht umsonst war.
Ja, klingt irgendwie so nach ein bisschen, ich muss jetzt das beweisen. Ne? Ich muss jetzt Beweislast liegt bei mir oder so, ich suche jetzt Beweismittel. So hatte ich das bisher auch immer so wahrgenommen, wenn ich mal irgendwie Berichte oder Beiträge dazu gelesen habe, wie sowas denn ungefähr abläuft, ja. Aber letzten Endes hast du es geschafft und es hat funktioniert und das heißt sowohl offiziell als auch die Namensänderung.
Ja, also mittlerweile ist mein Ausweis und meine Geburtsurkunde alles geändert.
Da darf man, glaube ich, trotzdem irgendwie herzlichen Glückwunsch sagen, denke ich. Weiß ich nicht, ob das so der passende ist, aber doch, dass das alles klappt. Dann hoffentlich irgendwie keine großen oder irgendwie traumatischen oder sonstige Erfahrungen noch mit sich gebracht hat. Was passiert dann mit dem alten Namen eigentlich? Also kann man den so einfach ablegen?
Nein, ich kriege immer noch Post.
Nutzen den Menschen noch?
Also ich habe...
Wie funktioniert das?
Ich habe mich jetzt vor bald 4 Jahren geoutet. Und eigentlich seitdem meinen Namen, also meinen alten Vornamen, nicht mehr wirklich aktiv verwendet. Ich kriege immer noch Werbung auf meinen alten Namen, die dann bei meinen Eltern immer mal wieder ankommt. Oder so. Es gibt immer wieder Sachen, wo der auftaucht. Also so ganz getilgt ist der noch nicht, auch auf einigen Zeugnissen natürlich. Die kann man umschreiben lassen, aber auch das kostet Zeit, das überall zu machen, sich überall zu melden. Ja. Und viele Trans-Personen bezeichnen ihren alten Vornamen auch als Deadname, weil der halt wirklich für sie tot ist.
Das habe ich sogar schon mal gehört, irgendwo, glaube ich.
Also, ich erzähle denen jetzt zum Beispiel auch nicht Menschen, weil zum einen ist es nicht relevant für die, also was jetzt jemand über mich denkt, sollte unabhängig davon sein, wie ich früher mal gehießen habe. Und es ist halt immer so eine Erinnerung daran, dass ich nicht schon immer Theo gehießen habe. Und sobald den jemand nennt, dann ist es so recht, ist für mich nur unangenehm. Es gibt natürlich andere, für die es weit schlimmer ist. Es ist halt wie ein Name aus der Kindheit, mit dem man nicht unbedingt nur die besten Erinnerungen verbindet. Auch zum Beispiel, ich habe in der Schule andere Menschen natürlich, die den Namen als Vornamen haben. Und anfangs bin ich innerlich halt mega zusammengezuckt, weil ich irgendwie dachte, okay, jetzt outet mich gerade jemand oder jemand möchte mich nicht als Theo ansprechen, sondern macht jetzt irgendwie Stress und hat das Gefühl, ich bin nicht Theo, sondern halt noch mein alter Name. Mittlerweile zucke ich, glaube ich, nur noch innerlich ein kleines bisschen zusammen, wenn die Person genannt wird. Man gewöhnt sich Gott sei Dank auch dran oder verknüpft den Namen jetzt mittlerweile mehr mit der anderen Person und weniger mit mir. Eigentlich auch ganz praktisch, aber so ganz stressfrei ist es immer noch nicht.
Ja, glaube ich. Aber kannst du es dann trotzdem, ist inzwischen so ein bisschen der Punkt erreicht, dass du sagst, hey, es ist trotzdem irgendwie auch Teil von mir und Teil meiner Geschichte und meiner Biografie? Kann man das so einfach damit in Anführungsstrichen einfach dann auch irgendwann, also dass das Zucken mal ganz aufhört, sage ich mal?
Also, dass es aufhört, ist sicher auch Gewohnheitssache. Ich meine, es gibt es jetzt schon, dass selbst bei Briefen oder so, wenn der irgendwo draufsteht, dass ich manchmal noch einen Moment brauche, um zu realisieren, dass damit gerade ich gemeint bin. Oder auch wenn jemand mal irgendwie über die Vergangenheit redet und dann noch meinen alten Namen benutzt, dann dauert es manchmal auch einen Moment, bis ich realisiere, okay, die Person redet gerade über mich. Also, das hat sich schon auch ein Stück weit verändert. Und es ist auch nicht so, dass ich versuche, diese Zeit irgendwie zu löschen aus meinem Gedächtnis oder alles. Also, das hat mich natürlich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Aber ich würde mir jetzt trotzdem diesen Namen nicht unbedingt tätowieren lassen.
Ja. Kann ich total gut hören, kann ich super nachvollziehen. Gab es Probleme für dich oder in dieser Entscheidung oder in deinem Prozess und in dem, wie du damit umgehst, im Kontext des Studiums katholische Theologie, beziehungsweise auch der Missio Canonica? Gab es da zu irgendeinem Zeitpunkt, gab es da Hürden, Hindernisse?
Also während meinem Studium habe ich mich ja schon mal eben als lesbisch geoutet und bin auch mit einer Frau zusammengekommen. Ab da war schon eigentlich klar, dass mit der Missio kann problematisch werden, weil ja auch eine gleichgeschlechtliche Beziehung oder Partnerschaft für die Missio oder vor allem sobald dann eine Heirat da wäre, zum damaligen
Ja, stimmt.
Zeitpunkt die Missio ausgeschlossen hat. Und als ich mich dann eben vorm Referendariat als trans geoutet habe, war dann erstmal die Frage beim Ordinariat, wie sieht's denn aus? Kann ich überhaupt ein Referendariat machen? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, eine Missio zu bekommen? Da war dann so ein bisschen die Problematik, dass niemand wusste, ob das geht oder wie oder was. Und vieles war, ja, das haben wir auch noch nie gehabt. Das müssen wir jetzt auch erstmal nachfragen. Es hat dann dazu geführt, dass ich fürs Referendariat auf jeden Fall schon mal die Zusage bekommen hatte, nach einiger Zeit, nachdem der Bischof sich dann dazu entschieden hat, dass ich das machen darf. Und dann habe
Ja.
ich bis jetzt zur Änderung von der Missio ja. Letzten Sommer habe ich mit einer außerordentlichen Unterrichtserlaubnis unterrichten dürfen. Also ich hatte etwa ein Jahr lang keine
Okay.
Missio, sondern so eine Extraregelung.
Ja. Und als dann jetzt dein Bistum als eins von vielen dann auch entsprechende Zusatzvereinbarungen getroffen hat, ich sag mal, dass so war es ja auch hier, dass quasi die sexuelle Orientierung und ganz platt gesagt, was die Menschen hinter verschlossener Türe machen, das Bistum nichts mehr anzugehen hat, in dem hast du dann deine Missio
Also,
bekommen, in dem
genau, es ist ja keine
Zusammenhang.
Zusatzvereinbarung. Die Missio-Ordnung wurde ja komplett geändert.
Ja,
Genau, und
meine ich
die
ja,
ist jetzt in
ja.
Freiburg in meinem Fall im Juni oder so letzten Jahres in Kraft getreten und irgendwie Ende Juni oder so war eh die Missio-Verleihung und da seitdem habe ich jetzt auch eine.
Okay. Ja, total spannend. Gab es denn da aber auch seitens deiner Kommilitonen, Kommilitoninnen, wie war da so? Gab es da auch die ganz konservativen Theologiestudierenden, die dann da vielleicht irgendwie mal ein Problem hat oder wo du gemerkt hast, hey, da ist jetzt der Kontakt, der Draht nicht ganz so wie zu anderen?
Also zum einen habe ich die Uni schon immer eher auch als progressiv wahrgenommen, auch so was jetzt die Vorlesungsinhalte Inhalte anbelangt haben oder wenn es dann Moraltheologie schon eigentlich klar war, irgendwie ist es schwierig, die Position der katholischen Kirche hier zu rechtfertigen. Was aber halt war, im katholischen Umfeld zumindest habe ich mir sehr klar überlegt, wem ich jetzt überhaupt von meiner Beziehung erzähle. Also ich habe während meines Studiums auch in der katholischen Akademie, also in einem Bildungshaus, gearbeitet. Und nicht mal, weil ich jetzt dachte, dass mein Chef irgendwie ein Problem damit hätte, habe ich es ihm nicht erzählt, weil ich gar nicht wusste oder weil ich nicht sicher war, ob er nicht sowieso in Zwang geraten würde, zu handeln oder ihn da auch nicht irgendwie in eine Position bringen würde, wollte, dass er Dinge über mich wissen kann, die Konsequenzen haben. Also ich habe es einfach ganz oft nicht erwähnt.
Ja. Ja. Ja, was natürlich irgendwie auch schade ist oder ne, dann so ein gewisses Versteckspiel, aber ich kann das total nachvollziehen. Ich meine, auch bei Kirche und es ist total spannend, wie auch Kollegen und Kolleginnen, die auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung sind, auch verheiratet sind oder anders damit umgehen oder umgegangen sind und wie da auch ja trotzdem noch irgendwie verschiedenste Positionen herrschen oder Leute einem auch eben offen oder nicht begegnen, selbst wenn jetzt schwarz auf weiß da irgendwie andere offizielle Regelungen bestehen. Ne? Also genau, Haltung der Menschen trotzdem irgendwie noch unterschiedlich ist. Und dann bist du an die Schule gekommen hast dein Ref gemacht und dann eben unterrichtet. Wie ist es jetzt in deinem Schulalltag? Erzählst du von deiner Geschichte? Willst du davon erzählen? Wirst du danach gefragt? Ist das eher was eigentlich gar keine Rolle spielt, weil du bist Theo und du bist eben Theo? Und genau.
Die Mehrheit von meinem Tag spielt keine Rolle. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag damit konfrontiert bin oder so. Ich glaube, hätte ich mich nicht bei Out in Church in einer Fernsehdoku geoutet, dann würde es heute auch keine Rolle spielen an meiner Schule, sagen wir es mal so. Jetzt ist es natürlich halt so, dass ich ab und zu immer mal wieder Jugendliche auch habe, die sagen, wir haben da vor 2 Jahren an der anderen Schule mal einen Film gesehen. Kann das sein, dass die das waren? Oder die jetzt halt irgendwie meinen Insta-Account entdecken oder irgendwelche Videos noch finden und so. Und dadurch ist das Thema, also es ist selten, eigentlich, glaube nie Thema, weil ich das von mir aus anspreche. Also ich meine, ich stelle mich ja nicht am Anfang vom Schuljahr vor und sage, hi, ich bin euer Religionslehrer und ich bin trans. Das wird auch niemand anders tun, weil niemand wird sagen, hey, ich bin euer Rallye-Lehrer und ich bin hetero oder ich bin cis. Das hat da nichts zu suchen. In meinem Unterricht soll es ja um die Jugendlichen gehen und nicht um mich. Wenn dann eben, dass sie es halt irgendwie rausfinden und deswegen Fragen stellen oder sowas, das ist jetzt schon mehrmals vorgekommen. Oder ich glaube, wenn dann einmal oder so, dass bei einer Diskussion, dass die sehr krasse negative Positionen auch hatten oder so und ich dann halt gesagt habe, übrigens, das ist eigentlich so und so und ich weiß das halt, weil es mich betrifft. Aber ich glaube, wenn überhaupt, war das einmal. Auch im Kollegium ist es eigentlich nie oder spielt es eigentlich gar keine Rolle. Es gibt auch mega viele, glaube ich, die es gar nicht wissen. Das ist ganz unterschiedlich.
Okay, aber das heißt, wenn du jetzt irgendwie aktiv gefragt würdest oder wärst von Schülern, Schülerinnen, dann bist du auch bereit, da davon zu erzählen oder Rede und Antwort zu stehen?
Es ist nichts, was ich verleugne. Ich meine, ich habe auch irgendwie einen Armband an, wo man das anhand der Farben schon auch erkennen könnte. Es ist nicht mega offensichtlich, aber ich glaube, diejenigen, die sich in der Community befinden und die Farben irgendwie kennen, können das erkennen. Es ist nichts, was ich jetzt versuche zu verstecken oder so natürlich. Wenn mich da jemand fragt, sind sie eigentlich trans oder so, dann sage ich das offen und ehrlich, das ist kein Ding. Es war auch mit der Schulleitung Thema, weil es darum ging, ja, kriege ich eine Missio oder nicht, kann ich überhaupt Rallye unterrichten? Das ist auch vollkommen okay. Genau. Aber es ist jetzt nichts, was ich von mir aus irgendwie ständig zum Thema mache.
Ja. Und neben der Sache, ne, wir haben über Namen, Namensänderungen gesprochen, Dinge auf dem Papier, Missio und Co., bist du ja auch andere Schritte gegangen. Also du hast ja chirurgische Eingriffe vornehmen lassen, wenn das so chirurgische Eingriffe korrekt ist von der Bezeichnung, und bist da auch, wie ich finde, sehr, sehr offen, sehr klasse in deinem Kanal mit umgegangen oder erzählst davon. Ich finde es super spannend, wie du dann eben sagst, welche Erlebnisse du auch hast im Alltäglichen, also wie es irgendwie für dich war, das erste Mal wieder irgendwie Sport zu treiben, ein kurzes Shirt oder irgendwie was anzuziehen oder ins Schwimmbad zu gehen, solche Dinge. Genau. Bist du da schon, ist das so, dass du sagst, hey, die Eingriffe, die ich mir da am Anfang irgendwie vorgenommen hatte, sind erfolgt? Ist das irgendwie auch ein Prozess, dass man sagt, okay, da bin ich jetzt irgendwie an einem Punkt gelangt, das ist für mich so okay, da fühle ich mich mit wohl. Wie ist das damit? Und wie sind da die Hürden? Kann man dann einfach irgendwie, geht man dann zum Doc und sagt, okay, ich würde gerne mal hier ankreuzen.
Ja. Na,
klar, dass das so nicht ist. Wie läuft das ab?
Also zum einen erstmal, für mich ist es je nach Kontext okay, darüber zu reden. Das sind jetzt zum Beispiel auch Fragen, die ich bei einer Klasse nicht unbedingt beantworten würde, weil ich halt da sage, hey, das privat, das könnt ihr rausfinden, wenn ihr wollt, das ist mir bewusst, aber es ist nichts, was ich im Klassenzimmer zum Beispiel thematisiere. Und nur weil es jetzt für mich in Ordnung ist, heißt natürlich auch nicht, dass man das von anderen Transpersonen erwarten darf, dass es für sie auch genauso in Ordnung ist. Da hat jeder einen eigenen Umgang damit.
Ja.
Und genauso ist halt auch die Entscheidung, was mache ich? Also ich dachte auch anfangs so, wenn ich mich als Transmann oute, da gibt es wie so einen Fahrplan, was man machen muss oder in welcher Reihenfolge man das macht. Ist leider nicht so. Also, was heißt leider, ist eigentlich auch ganz gut. Es gibt super viele Möglichkeiten, was man alles machen kann, eben sei es Hormone, sei es Brust-OP oder auch OPs im Bereich Genitalbereich. Letztendlich muss es jede Person erstmal selber für sich entscheiden, was möchte ich, was passt für mich. Für manche ist es das Allerwichtigste, erstmal eine Brust-OP zu machen, für andere reicht es erstmal, den Namen zu ändern. Das ist komplett unterschiedlich. Und da musste ich dann auch erstmal für mich rausfinden, was sind jetzt die Schritte, die für mich wichtig sind. Möchte ich Hormone nehmen oder nicht? Was passiert dann mit meinem Körper? Das ist ja auch so, dass man nicht so richtig vorhersagen kann, sondern nur Statistiken sich anschauen kann, was wahrscheinlich passiert. Und genau, was für Eingriffe lasse ich machen oder nicht machen und sowas. Oder auch aus welchen Gründen lasse ich die machen. Also ich merke immer wieder, diese Brust-OP zum Beispiel, die macht es mir einfacher. Also ich habe jetzt mittlerweile eine flachere Brust sozusagen, eben ins Schwimmer zu gehen. Dinge, die ich mir vorher nicht unbedingt gemacht hätte oder die zumindest vorher mit Riesenstress verbunden waren. Klebe ich meine Brust irgendwie ab oder gucke ich nach einem Schwimm-T-Shirt oder irgendwas, was tue ich, dass es nicht so auffällt und alles. Und das muss ich jetzt einfach nicht mehr machen und merke halt da, wie enormes Stresspaket von mir runterfällt, weil ich halt in meinem Alltag Dinge freier machen kann. Oder davor habe ich mir halt die Brust über so ein Kompressionsoberteil flach gemacht im Prinzip. Mhm. Ist in der Schule halt schon teilweise anstrengend, vor allem wenn es dann irgendwie gegen Sommer geht und es verdammt heiß wird, dann hat man da halt nochmal so eine Extraschicht, die jetzt ja auch nicht gerade unbedingt atmungsaktiv ist.
Ich wollte gerade sagen, so korsettmäßig da stelle ich
mir das ein bisschen vor. Gesünder ist, glaube ich, schon noch, aber wie so ein super enger Sport-BH halt. Also da war dann einfach die Rückenschmerzen irgendwann auch so, dass ich gesagt habe, vielleicht mache ich das doch eher als OP. Das sind einfach so Abwägungen, was möchte ich, was ist mir wichtig. Ich kann jetzt für mich sagen, dass ich mit meinem Körper gerade soweit sehr zufrieden bin. Könnte sportlicher sein, aber das ist was anderes. Genau, ich bin so zufrieden mit meinem Körper, wie viele Menschen mit ihrem Körper zufrieden, unzufrieden sind. Aber nichts, was jetzt daran hängt, wie mein Geschlecht von anderen betrachtet wird.
Ja, das heißt, du die Dinge, die du in Angriff genommen hast, im Nachgang würdest du jetzt auch wieder machen. Also sagst du, das war richtig so und wichtig für deine Identitätsfindung, deine Geschlechterrolle?
Schwierig zu sagen. Also es macht mir vieles in meinem Alltag leichter. Ob ich es aber trotzdem genauso machen würde, weiß ich nicht. Also vor allem, ich fand es super spannend, anfangs in Ratgebern oder so zum Thema Trans und Hormontherapie etc. und alles oder überhaupt Transition, liest man immer, dass man sich Zeit lassen soll, dass man Geduld haben soll und nichts übereilen. Ich habe jetzt nichts mega gestresst oder sowas, aber in der Situation hat man natürlich das Gefühl, kann nicht schneller gehen. Ich musste den Termin, wann ich die erste Hormonspritze kriege, wegen Corona mal verschieben und ich glaube um 3 Wochen, wenn überhaupt. Und es war das Schlimmste, was mir in dem Moment passieren konnte. Und ich war, glaube ich, echt mehrere Tage zu nichts zu gebrauchen, weil ich das so tragisch fand, dass ich das verschieben musste. Jetzt mittlerweile vergesse ich fast den Termin, wann die Spritze wieder dran ist. Und weil es halt so normal geworden ist. Also aus der Situation jeweils war es die richtige Entscheidung. Ob ich die im Nachhinein wieder so treffen würde, keine Ahnung, ich bereue jetzt nichts. Also nicht so, dass ich irgendwas bereue.
Ja, ja, ja.
Ich verstehe aber mittlerweile im Nachhinein eher die Leute, die sagen, lass dir Zeit.
Lass dir Zeit, ja. Apropos Zeit, du hast gerade gesagt, du vergisst ab und zu den Termin. Das heißt, wie lange bekommt man dann dort Hormone? Über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Oder ist das auch je nachdem?
Also wenn man sich jetzt, wie ich, entscheidet, Testosteron zu nehmen, dann ist es zumindest in Deutschland häufig eine 12-Wochen-Spritze. Also das heißt, man kriegt die 4-mal im Jahr, alle 3 Monate. Und die kann man, also in der Regel nimmt man die auch lebenslänglich. Ich könnte jetzt damit aufhören. Meine Stimme zum Beispiel oder mein Bartwuchs würden genau gleich bleiben, aber mein Körperfett würde sich zum Teil wieder anders verteilen und ich würde zum Beispiel wieder einen Zyklus bekommen. Also es gibt so ein paar Effekte oder Veränderungen, wenn man möchte, dass die dauerhaft bleiben, dann muss man auch dauerhaft Testosteron nehmen. Oder natürlich auch, wenn man sich irgendwann entscheidet, Gebärmutter, Eierstöcke zu entfernen zu lassen, sodass der Körper selber keine Hormone oder zu wenig Hormone produziert, dann muss man auch lebenslang Künstliches nehmen sozusagen.
Okay. Wow. Noch eine ganz, weiß nicht, ob ich das fragen oder du darauf antworten magst, aber vielleicht trotzdem auch interessant für Menschen, die zuhören und vielleicht genau auch gerade so einer Entscheidung stecken oder stecken könnten. Wie ist das denn dann finanziell? Also das sind ja auch keine kleinen Dinge. Muss man da selbst für aufkommen oder ein Teil oder wie läuft das?
Also die Hormontherapie an und für sich wird normalerweise von der Krankenkasse übernommen. Bei der OP ist es so, also kommt immer eben auch drauf an, was für eine OP, aber die muss man bei der Krankenkasse natürlich beantragen, genehmigen lassen. Das kann teilweise schon recht mühselig werden, vor allem wenn die OP jetzt, die Krankenkasse das Gefühl hat, das ist aber gar nicht nötig. Vor allem bei nicht-binären Menschen hat die Krankenkasse gerne das Gefühl, das ist jetzt aber gar nicht nötig oder so. Oder da muss vorher erst eine gewisse Zeit Hormone genommen werden. Unterschiedlich, was die dafür Bedingungen stellen. Teilweise brauchst du auch da wieder ein Schreiben vom Psychologen oder vom Psychiater. Also man muss sich sehr viele Dinge immer begutachten lassen, das auf jeden Fall. Und es dauert auch oft eine Weile, bis es dann genehmigt wird.
Okay. Ja, es ist super spannend, es ist super krass, das Ganze. War denn für dich oder für euch, kann man das so sagen, ich weiß gar nicht, ob wir eh schon jetzt in dem, wie wir bisher geredet haben, überhaupt einmal das Wort Neuanfang gefallen ist, aber immer so indirekt schwingt das natürlich die ganze Zeit mit. Die Hochzeit, du hattest ja schon erzählt, ihr habt geheiratet. War das für dich, für euch irgendwie ein Stück weit neu anfangen, weil dann irgendwie weiblich gelesen, männlich gelesen oder hatte das überhaupt nichts zu tun? Habt ihr eure Beziehung nochmal auf eine andere Stufe gestellt damit oder?
Also die Hochzeit war sehr sicher kein Neuanfang für uns, weil die kam jetzt auch nicht mega abrupt oder so. Also wir haben das ja lange Zeit auch geplant und wir waren ja vor der Hochzeit zusammen und wir sind immer noch zusammen. Also an unserer Beziehung hat sich jetzt da eigentlich nicht groß was geändert. Die Transition war jetzt auch kein krasser Neuanfang für unsere Beziehung, weil auch für unsere Beziehung oder für meine Partnerin kam das ja nicht von heute auf morgen. Also auch sie hat es immer wieder mitbekommen und es waren stückweise Veränderungen jetzt auch, gerade wenn ich Hormone nehme oder so. Es war ja nicht so, dass ich auf einmal aufgewacht bin und ein Vollbart hatte, sondern das war eine Veränderung von irgendwie 2-3 Jahren. Und genauso auch mit der Stimme. Also sie hat es ja gerade Stück für Stück mitbekommen, weil sie es ja jeden Tag gesehen hat. Das war vielleicht für Menschen krasser, als die mich dann ein paar Jahre nicht gesehen haben. Für die war die Veränderung, denke ich, zumindest die äußerliche, auch nochmal deutlicher. Was halt mehr so ein Neuanfang ist, ist dann eben so ein Outing überhaupt, wenn Menschen anfangen, neue Namen zu verwenden. Oder mich halt wirklich bei der ersten Schule dann nach meinem Referendariat als Theo vorzustellen und zu wissen, die meisten Menschen hier, die kannten mich früher nicht. Also die wissen zum Beispiel jetzt, die Mehrheit in meinem Umfeld weiß wahrscheinlich meinen Dadname gar nicht mehr. Und anfangs gab es halt eine lange Phase, wo Menschen den auf jeden Fall noch wussten. Und jetzt so sich auch immer wieder vor Augen zu führen, ich kann jetzt hier wie an der Schule halt neu anfangen. Und klar, durch die Dokumentation, dass man das relativ leicht rausfinden kann, ist es nie komplett weg. Aber das ist auch für mich in Ordnung so. Ja. Aber eben in unserer Beziehung war das jetzt gar kein so krasser Einschnitt eigentlich.
Okay. Last but not least, würde mich natürlich noch interessieren, welche Rolle spielt dein ganz persönlicher Glaube in dieser ganzen Geschichte? Gab es da auch Phasen, wo du dann gedacht hast, okay, das ist jetzt irgendwie mit dem, was ich gerade durchmache, auch nicht mehr so vereinbar oder auch mit dem, was eben vielleicht katholische Kirche lehrt? Hat dich dein Glaube vielleicht auch bestärkt in gewissen Entscheidungen? Hattest du Glaubenszweifel? Wie ist das mit deiner Glaubensgeschichte in dem Kontext?
Also Glaubenszweifel nicht, Kirchenzweifel dann schon eher. Also ich hatte das Glück, auch durch mein Elternhaus oder auch Jugendarbeit immer ein Gottesbild vermittelt zu bekommen, bei dem schon klar war, dass queere Menschen für Gott genauso in Ordnung sind wie alle anderen auch. Und so, dass ich da nie wirklich in Konflikt geraten bin. Also egal, ob ich mich als lesbisch oder jetzt mittlerweile als bi geoutet habe oder eben trans, das war nie was, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich, geht meine Beziehung zu Gott kaputt. Oder die scheitert daran oder dass Gott es nicht gut heißt. Das sind Gott sei Dank Gedanken, die mir dann nie in Sinn gekommen sind. Eben Zweifel mit der Kirche schon eher, weil mir ja doch auch von Anfang an klar war, die Kirche findet es nicht unbedingt gut. Ja, zumindest jetzt die Institution Kirche. Aber in der Glaubenskrise hat mich das definitiv nicht gestürzt. Glaube ist für mich eher einfach so eine Art Grundvertrauen, die wie so eine Basslinie im Prinzip mitspringt, dass es schon irgendwie gut kommt. Und dass es irgendwie passt, so wie es ist.
Finde ich ein sehr schönes Bild, das Mitschwingen. Hättest du vielleicht noch einen Tipp am Ende, so ein bisschen für Leute, die jetzt vielleicht in einer ähnlichen, weiß ich nicht, in einer der Phasen, wir haben ja jetzt viele Phasen so ein bisschen durchlaufen im Gespräch. Ja, du hast erzählt vom Beginn an mit dem, ich habe es immer noch gut im Ohr, Pech gehabt. Und dann bin ich irgendwie mit dem weiblichen Namen und in dem Körper über Schritte, die du erwogen hast, die konkrete Namensänderung, chirurgische Eingriffe. Gibt es irgendwie von deiner Seite nochmal einen Tipp an Menschen, die jetzt vielleicht auch in einer dieser Phasen stecken? Ist jetzt vielleicht schwierig, einen Tipp abzugeben und nicht genau wissen, was sie machen sollen. Irgendwas, wenn du nochmal zurückblickst, wo du sagst, okay, die ein, zwei, drei Sachen, die haben mir irgendwie geholfen, Kraft gegeben, haben mich gestärkt.
Also ich glaube, am besten tatsächlich Menschen suchen, mit denen man sich austauschen kann. Im besten Fall natürlich auch noch Menschen, die davon betroffen sind. Also vor allem, als ich dann andere Transpersonen in meinem Alltag kennengelernt habe, war das halt wirklich so ein Moment, wo ich dachte, hey, Moment, doch, das kann mein Leben sein. Oder die Erfahrungen, die du da gemacht hast, das sind die ich auch irgendwie mache. Und in denen ich mich wiederfinden kann. Also sich wirklich, ja, Menschen finden, online geht es mittlerweile ja durchaus etwas einfacher auch, wo man sich austauschen kann, wo man Erfahrungsberichte auch mal lesen kann, Fragen stellen, zuhören, was heißt das für andere Menschen und sich wirklich austauschen und Zweifel auch wirklich verbalisieren, also auch nicht das Gefühl haben, ich darf nicht sagen, dass ich zweifle, weil dann wird mir wieder abgesprochen, dass ich trans bin. Die Sorge ist ja auch immer wieder da, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich bereue vielleicht was, dann benutzen Menschen das später als Argument gegen Transitions. Also sich da auch sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und irgendwie so gut es geht, Menschen zu finden. Aber genauso, was für mich mega wichtig war, auch immer wieder Räume und Zeiten zu haben, in denen das keine Rolle spielt. Also jetzt gerade in der Beziehung haben wir dann bewusst manchmal gesagt, okay, wir reden dann und dann darüber, irgendwie angefangen selber einen Podcast zu machen, dass wir da wie so ein Fenster hatten, da reden wir drüber und sonst nicht, also nicht, dass wir nicht drüber geredet haben, aber sonst sind wir halt auch einfach wir und reden drüber, was wir zum Abendessen kochen, ohne dass wir über Trans reden und sich da auch Räume zu schaffen, in denen es nicht Thema ist, weil man halt nicht nur trans ist, sondern auch Französischlehrer, was auch immer.
Genau, die Musik mag den Sport und überhaupt. Also nicht zu sagen, das dominiert jetzt einfach mein Leben von A bis Z.
Es gibt sicher Phasen, wo das ein sehr dominantes Thema ist, aber sich auch da immer wieder zu erinnern, das ist nicht alles, was mich ausmacht. Oder was mich ausmachen muss.
Toll. Ja. Ja, super. Ich bin mit meinem Latein am Ende, ist falsch. Nein, mein Skript, mein Fragenzettel gibt jetzt an diesem Punkt nicht mehr her. Finde aber auch, für mich ist es total rund und fühlt sich gerade total gut an. Ich hoffe für dich auch. Ich habe eine Menge dazugelernt, viele neue Perspektiven auch und Sichtweisen. Ich finde, es sind auch nochmal viele, viele bestärkende Worte jetzt eben für vielleicht Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden oder auch Fragen stellen. Zweifel haben. Genau, und danke dir ganz herzlich für dieses vertrauensvolle Gespräch, lieber Theo. Super. Dann einen schönen Tag dir noch und ja, bis bald.
Gleichfalls. Tschüss.